Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Dietmar Engel. Der Verfassungsschutz warnte heute, Islamisten könnten, angestachelt durch den Nahostkrieg, Anschläge auch in Deutschland begehen. Die Warnung hatte einen konkreten Hintergrund. Zwei Jugendliche wurden in Köln festgenommen. Einer von ihnen ist ein Tschetschene aus Wittstock. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sagte dazu im RBB:
Unser Verfassungsschutz ist zur Überzeugung gelangt, dass sich eine konkrete Gefahr entwickelt bei einem Russen aus Brandenburg in Abstimmung mit dem Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb sind diese Kenntnisse dann an die jeweiligen LKAs weitergegeben worden. Und das hat dazu geführt, dass gestern früh zeitgleich in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg-Wittstock Festnahmen stattgefunden haben, die Wohnungen durchsucht worden sind und die Leute inhaftiert wurden. Sie haben sich verabredet, konkrete Anschlagsziele definiert und wollten in den nächsten Tagen losschlagen. Anschlagsziele von Islamisten sind jüdische Einrichtungen und möglicherweise, das hat es bedauerlicherweise schon gegeben, auch Weihnachtsmärkte. Wir tun aber alles, Polizei, Staatsschutz, Verfassungsschutz, um hier Anschläge zu verhindern. Deswegen kann ich nur empfehlen, nicht auf Weihnachtsmärkte zu gehen, denn das ist das, wo wir leben, wie wir leben wollen, was unsere Kultur ist, und wir sollten uns das von solchen Terroristen nicht nehmen lassen.
Das war Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU. Die Ampelkoalition hat das Karlsruher Urteil zu Sondervermögen in Aufruhr versetzt. Kredite für Corona-Hilfen einfach in andere Politikfelder umzubuchen, das sei verfassungswidrig, denn es verletze die Schuldenbremse, urteilten die Richter. Damit das in Berlin nicht passiert, hat Finanzsenator Evers von der CDU ein Gutachten in Auftrag gegeben, denn auch Berlin plant mit einem 5 Milliarden schweren Sondervermögen. RBB24 Landespolitikreporterin Angela Ulrich.
Ungewohnte Einigkeit im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses bis hin zur AfD.
Der Vorschlag, ein weiteres Gutachten auf den Weg zu bringen, kann ich absolut nachvollziehen.
Und jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand zu wollen.
Deswegen ist es richtig, sich anzugucken, was heißt denn das für Sondervermögen?
Deshalb ist der Weg, den der Senat hier vorschlägt, der Weg der Vernunft.
Diesen Weg der Vernunft, wie SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Schneider sagt, hat CDU-Finanzsenator Evers vorher so beschrieben. Der Senat wird ein neues Gutachten in Auftrag geben zum Sondervermögen für mehr Klimaschutz. Ob das rechtlich wirklich noch sicher und machbar ist nach dem Karlsruher Urteil zum Bundessondervermögen oder ob in Berlin nachgebessert werden muss.
Wir halten an dem Vorhaben fest. Es gilt aber, gründlich und schnell zu sein. Deswegen jetzt der Auftrag für ein weiteres Gutachten, um auch die neue aktuelle Rechtsprechung mit einfließen zu lassen. Ich glaube, das ist ein Gebot von Verlässlichkeit und von seriösem Regierungshandeln.
Notwendig ist diese Zusatzprüfung nun geworden, so Evers, weil das Bundesverfassungsgericht genauer wissen will. Wie wird eine Notlage begründet, die für Sondertöpfe unerlässlich ist? Und auch für Sondervermögen gilt die sogenannte Jährlichkeit, heißt, Mittel, die fließen, müssen sich einem Haushaltsjahr zurechnen lassen können. Gerade beim Berliner Sondervermögen sind aber längerfristige Projekte vorgesehen, wie zum Beispiel das Green Hospital Programm, Klimaschutz in den Krankenhäusern. Da müsse auf jeden Fall längerfristig investiert werden können, sagt Linken Parlamentsgeschäftsführer Steffen Zillig.
Man kann ja bestimmte, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein, Ziele gar nicht denken ohne überjährige Ausgabeverpflichtung.
Ein Spannungsfeld, meint Zillig, und schön, wenn jemand Ideen dazu hat. Die wird vor allem der Finanzsenator aufbringen müssen. Dessen Mantra bleibt zunächst:
Wir wollen gründlich und schnell miteinander sein.
Und so vertagt der Hauptausschuss das Gesetz zum Berliner Sondervermögen erstmal einhellig auf Februar nächsten Jahres. Mit der Warnung an den Senat, Gutachten und Empfehlungen unaufgefordert vorzulegen, schnellstmöglich.
Das war der Bericht von RBB24 Landespolitikreporterin Angela Ulrich. Die CDU streitet über den Umgang mit der Schuldenbremse und zwei Männer stehen dabei im Mittelpunkt. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner und CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz. Dass diese beiden nicht oder nicht mehr miteinander können, war nie offensichtlicher als jetzt. Aber wie tief geht der Streit und was bedeutet er für die Partei? Sabine Müller mit einer Analyse.
Wie es um das Verhältnis zwischen Wegner und Merz bestellt ist, zeigt sich nicht nur und vielleicht nicht mal primär am Inhalt dessen, was gerade gesagt wird, sondern auch und vor allem an der Form. Ob er schon mit den Ministerpräsidenten der CDU gesprochen habe, die sich offen für eine Reform der Schuldenbremse zeigen, wurde Merz am Montag von einem Journalisten gefragt.
Es gibt einen Ministerpräsidenten oder um es besser zu sagen Bürgermeister, der der Meinung ist, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz keinen Bestand haben sollte.
Bürgermeister, sagt Merz, nicht mal regierender Bürgermeister. Er stempelt Kai Wegner als Lokalpolitiker ab. Ungewöhnlich hart ist das und noch ungewöhnlicher, dass Merz gleich tags darauf vor versammeltem Bundestag nachlegt. Ein Affront.
Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin.
Der Angegriffene bleibt ruhig, wahrt die Form und wiederholt:
Ich will eine Reform dieser Schuldenbremse.
Eine kleine Spitze schimmert aber durch, als Wegner hinzufügt:
Wir als Land Berlin, da gehen wir gemeinsam, ganz klar, werben auch dafür, dass hier wir zu Lösungen kommen, die dem Land am Ende des Tages dienen.
Das kann man so verstehen, dass Merz-Lösungsvorschläge dem Land nicht dienen. Der aktuelle Streit ist das vorerst letzte Kapitel in der durchaus turbulenten Geschichte zweier Männer. Wegner galt mal als Merzianer, unterstützte ihn 2020 im Kampf um die CDU-Parteispitze und lobte dessen erkennbares Profil. Gemeint war sein konservatives Profil, damals genau Wegners Kragenweite. Aber seit Herbst 2022 ist nichts mehr, wie es war. Als sich die Wiederholungswahl abzeichnet, kommt das Gerücht auf, die Bundes-CDU wolle diesmal statt Wegner lieber Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn als Spitzenkandidaten ins Rennen schicken. Viele in der CDU glauben, dass dahinter Wegners Intimfeind Mario Chaya steckt, damals Generalsekretär der Bundespartei. Aber geschah das ohne Zustimmung oder zumindest Wissen von Merz? Nachdem Wegner regierender Bürgermeister geworden ist, kommt der Sommer 2023, in dem sich der Spandauer mehr als einmal öffentlich gegen Merz positioniert. Mit klaren Ansagen zu dessen irrlichterndem Hin und Her über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD, zur Reform der Schuldenbremse, die Wegner auch schon damals fordert, und mit Aussagen zur nächsten Kanzlerkandidatenkür in der Union, die als klare Absage an den Parteichef gelesen werden. Wegner sei der Anti-Merz, schreiben Zeitungen. Und nun der aktuelle Streit. Ist das nur ein Scharmützel zwischen zwei Männern oder viel mehr? Vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen Anfang Oktober kam aus verschiedenen Ecken der Partei die Prognose, die mit Merz Unzufriedenen würden danach nicht länger stillhalten. Ist das, was gerade passiert, also eine Art verspätete Oktoberrevolution und der Auftakt dazu, Friedrich Merz auf offener Bühne anzuzählen, bevor es an die Entscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur geht? So prekär sei die Lage für Merz noch nicht, glauben Parteikenner und Insider. Die Partei stehe nicht vor einer akuten Zerfleischung. Aber es wird registriert, wie dünnhäutig und nervös der Parteichef ist. Auf Wegner und die Berliner CDU kann Merz jedenfalls nicht setzen, wenn es um seine Kanzlerträume geht. Das haben die letzten Tage nochmal deutlich gezeigt.
Sabine Müller war das aus unserer landespolitischen Redaktion. Den Wäldern in Berlin geht es seit Jahren schon schlecht. Festgehalten ist das im jährlichen Waldzustandsbericht. Der wurde auch heute wieder von der Berliner Umweltsenatorin Manja Schreiner von der CDU vorgestellt. Aber dieses Jahr gibt es eine Überraschung. Denn ein Baum scheint sich wenigstens ein bisschen zu erholen. Dazu rbb24 Inforadio-Reporterin Birgit Radatz.
Gunnar Heine, Leiter der Berliner Forsten, kann es sich selbst nicht erklären. In der Hand hält er einen Nadelzweig einer Kiefer. Daran hängen zwar noch Nadeln, aber nur aus knapp 1,5 Jahren.
Das hat die Kiefer in diesem Jahr geschoben. Diesen Trieb, das ist ein Nadeljahrgang. Das wäre der vom letzten Jahr, wenn er noch da wäre. Der ist aber bloß noch die Hälfte da. Ja? Also normalerweise müsste der noch voll benadelt sein. Eigentlich müsste der noch benadelt sein von vor 2 Jahren. Ja? Und wenn es ganz gut ist, von vor 3 Jahren auch noch ein Stück. Ist aber nicht mehr.
Trotzdem hat sich der Zustand der untersuchten Kiefern in diesem Jahr leicht verbessert. Ein Trend, den auch Berlins obersten Förster überrascht hat.
Wir vermuten natürlich, dass es an den Frühjahrsniederschlägen liegt, die eben doch deutlich waren, die Kiefer Wasser aufsaugen konnte und damit einen guten Austrieb hatte.
Alles in allem war es aber auch in diesem Jahr einmal mehr zu warm. Ob die Kiefer sich in den kommenden Jahren also wirklich regeneriert, werden die nächsten Jahre zeigen. Viel mehr Sorgen machen sich die Berliner Forsten auch um den Zustand der Eiche. 60% der untersuchten Bäume haben deutliche Schäden. Im vergangenen Jahr waren es noch knapp die Hälfte. Keine einzige Eiche konnte als komplett gesund in den aktuellen Waldzustandsbericht aufgenommen werden. Insgesamt bleibt der Zustand der Berliner Wälder ähnlich kritisch wie 2019 bis 2021. Oder wie es Gunnar Heine zusammenfassen würde:
Es geht wenigen Bäumen etwas besser. Dem Großteil so lala und die ganz schlimmen sind Gott sei Dank etwas gesunken auf 30%.
Für den Waldzustandsbericht werden 1000 Bäume untersucht. Von ihnen waren beispielsweise rund 16 Bäume komplett tot. Auch die sogenannte Mortalitätsrate erreicht damit in diesem Jahr einen Höchstwert. Währenddessen schaufelt Berlins Umweltsenatorin Manja Schreiner von der CDU Erde auf die Wurzeln eines jungen Kirschbaums. Es wird mindestens 30 Jahre dauern, bis dieser einmal Schatten spenden wird. Trotzdem sollen Laub statt Nadelbäume auf lange Sicht gesehen dafür sorgen, den Wald widerstandsfähiger zu machen. eine 500.000 Laubbäumchen sind in der aktuellen Pflanzperiode noch geplant, finanziell gestützt durch den Senat.
Es sind jetzt 1,6 Millionen wieder, die dafür eingestellt sind. Und das ist auch das, was die Berliner Forsten schaffen.
Zwar ist der leichte Schnee perfekt zum Pflanzen, so dringt mehr Grundwasser zu den Wurzeln. Allerdings könnte der Boden nun auch schnell gefrieren. Deshalb werden für das Pflanzen der Bäume auch Freiwillige im ökologischen Jahr eingesetzt, wie Anton.
Sie sehen da ja auch die Bäume, die da noch sind. Und wir sind jetzt quasi auch als helfende Hände hier und helfen mit zu pflanzen.
Allein in der kommenden Woche sollen 2500 Bäume geliefert werden.
Birgit Radatz zum aktuellen Waldzustandsbericht, der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.